Liebe Geschwister, in dieser Woche war ja Buß- und Bettag und heute, was ist heute für ein Tag? Ewigkeitssonntag, ja. Als ich vor 2 Wochen hier war und guckte im Kalender Ewigkeitssonntag, wurde mir auf einmal das Wort wichtig aus der Bibel: Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Philipper 3, Vers 20. Ich lese den Zusammenhang, Philipper 3, 13 bis 21. Wenn wir betrachten, was Paulus in dem Zusammenhang alles bewegt, da kommt auch der Aufruf zur Umkehr, zur Buße mit durch. Insofern passt es zusammen, Buß und Bettag und dann die Richtung, die der Herr für uns hat. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. So viele von uns nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein, und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Was wir jedoch schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch von ihnen gesagt habe, und nun sage ich es auch unter Tränen: Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch den Heiland erwarten, den Herrn Christus Jesus, der unseren niedrigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der sich alle Dinge untertan machen kann. Ich möchte also über dieses Bürgerrecht im Himmel sprechen, aber ohne den Zusammenhang hier zu unterschlagen. Das Unterwegssein zu dem Ziel und die Kraft und die Herrlichkeit, die Paulus vor Augen hat, ist natürlich ganz wichtig. Und doch hat die Geschichte mit dem Bürgerrecht im Himmel auch für sich genommen eine große Bedeutung. Es macht nämlich einen Unterschied, wo ich hingehöre. Auf meinem Personalausweis zum Beispiel steht Bundesrepublik Deutschland. Dort bin ich zu Hause, jetzt einmal irdisch gesprochen. Dort zählt man mich zur Bevölkerung. Dort habe ich Rechte und Pflichten, wie zum Beispiel das Wahlrecht. Umgekehrt aber auch, als ich noch jung war, die Wehrpflicht, die es heute ja nicht mehr gibt. Ich gehöre dazu und die Staatsbürgerschaft kann mir niemand nehmen. Genauso ist es auch, wenn ich Müller, Meier oder Schulze heiße oder in meinem Fall eben Schmidt. Ich bin Sohn meiner Eltern. Wieder mit Rechten und Pflichten, und ich bin mit Nichten und Neffen verwandt, und mit Schwager und Schwägerin bin ich auch irgendwie verbunden. Und nun erinnert uns Paulus: Unser Bürgerrecht ist im himmlischen Gemeinwesen, dort gehören wir dazu. In Epheser 2, 19 wird gesagt: Nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist übrigens auch ein Satz, den ich sehr liebe. Dazu zu gehören, zu Gottes Hausgenossen, deshalb gehören wir hier auch alle zusammen, egal ob Recklinghausen, Borken oder wo ihr herkommt aus dem Umfeld oder auch welche konfessionelle Benennung. Nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Manch einer musste ja sein Zuhause zurücklassen. Meine Eltern zum Beispiel leben nicht mehr und auch das Elternhaus steht nicht mehr. irgendwie fehlt mir das schon. Und doch fühle ich mich eingebunden. Also meine Tante, noch 98-jährig, lebt noch und betet auch jeden Tag für mich, wofür ich sehr dankbar bin. Und meine Eltern hoffe ich, in der himmlischen Heimat wiederzusehen. Sie waren es, die mir den Weg zu Jesus erklärt haben. Als ich kürzlich meinem jüngeren Bruder zum Geburtstag gratuliert habe, freute er sich, dass er in 2 Jahren dann in Rente gehen kann. Eine Zeit, die manch einer genießt. Und doch haben wir auch Bekannte, so haben wir uns erinnert, die den Renteneintritt gar nicht lange überlebt haben. Nicht jeder wird 98 wie die Tante. Aber dann fügte der Bruder hinzu, aber wir wissen ja, das Schönste kommt noch. Hat mich überrascht, jetzt mit Anfang, Mitte 60, dass das schon so in ihm lebt. Und ich habe mich gefreut, dass er dieses Wissen auch in sich trägt, dass es in ihm lebt. Manch einer hat ja auch Pläne nach dem Berufsleben. 6 Wochen Campingurlaub. Und manches, wozu man sonst nicht gekommen ist. Aber das ist es ja nicht, was im tiefsten Sinn gibt und mein Leben abrundet, damit ich nichts Wichtiges versäumt habe, bevor ich irgendwann für immer die Augen schließe. Das Schönste kommt noch. Ja, mein Bruder hat recht, muss ich sagen. Wir Älteren, die wie ich aus Gemeinschaftskreisen ursprünglich einmal gekommen sind, werden bei diesem Satz auch an einen Buchtitel von Fritz Rienecker erinnert. Der hieß genau so, das Schönste kommt noch. Als Jugendlicher schon hatte ich dieses Buch mit großem Gewinn gelesen. Sicher, uns erwartet der Herrlichkeitsleib, mit dem wir uns alle Arzttermine, die wir vielleicht irgendwo im Kalender eingetragen haben, sparen können. Beten wir nicht immer wieder, dass dein Reich komme und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, auch die Vergänglichkeit, der wir hier unterworfen sind, wird einmal ein Ende haben, wenn wir nur noch Gottes Ewigkeit sehen, wenn wir einmal dort sein werden, wenn es gar nichts anderes mehr gibt. Und bis dahin müssen wir uns eben gedulden und hoffen, dass Gott uns am Ende die Tür seiner Herrlichkeit öffnet, dass wir nicht verloren gehen. So denken viele Menschen. Ein prominentes Beispiel ist Gunnar Kaiser, der im Oktober mit 47 Jahren verstorben ist. Den Namen muss man nicht kennen. Er war ein Philosoph und Germanist, Gymnasiallehrer, Autor und Internetblogger. Mit einer Diagnose, die ihm nicht mehr viel Zeit ließ, hatte wenige Monate vor seinem Tod ein Video ins Netz gestellt mit dem Titel »Habe ich genug getan?« Darin spricht er über das, was ihn bewegt, auch offen über seinen Gesundheitszustand und die Perspektive, die ihm noch bleibt. Und er spricht über die Frage nach Gott und der Ewigkeit, die ihn bewegte, die er noch nicht endgültig beantworten konnte. Habe ich genug getan? Diese Frage vor aller Öffentlichkeit gestellt, wurde dann auch öffentlich erwidert. Johannes Hartel, vielleicht zurzeit der bekannteste deutsche Theologe, hat Gunnar Kaiser über YouTube geantwortet. Und jeder, der will, konnte sich reinklicken und die Antwort mithören. Und dann Raphael Bonelli, ein gläubiger Wiener Professor, Psychiater, Therapeut und Bestsellerautor, hat ebenfalls jetzt als gläubiger Mensch mit Bibelzitaten auch geantwortet, obwohl sonst hat er jahrelang immer fachlich geantwortet, aber in den letzten 1-2 Jahren lässt er auch deutlicher heraus, wo er als gläubiger Mensch steht. Auch er hatte diesem Gunnar Kaiser auf YouTube geantwortet. Habe ich genug getan? Eine so wichtige Frage, jetzt öffentlich verhandelt zu Lebzeiten dieser geschätzten Person. Hartl und Bonelli konnten nur klarstellen, dass all unsere guten Taten, die ja immer lückenhaft sind, nicht der Weg zum Himmel sind. Und Paulus, der sich so einsetzt, dem himmlischen Ziel nachzujagen, so wie ein Sportler, der vieles einbringt, um eine Medaille nachzujagen, der muss ebenfalls feststellen, mein Leben ist Gnade. 1. Korinther 15, 10 fasst er das mal zusammen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Was für ein erstaunlicher Vers. Ein Vers und dreimal kommt da Gottes Gnade drin vor. 1. Korinther 15 ist ja dieses große Auferstehungskapitel, wo auch die Geschichte mit dem neuen Leib bei der Auferstehung erklärt wird. Aber Paulus beruft sich nicht darauf, dass er mehr gearbeitet hat als die anderen, sondern in allem auf Gottes Gnade. Das ist die Haltung des glaubenden Menschen. Entschuldigt, dass ich noch ein Beispiel aus meiner Familie bringe, aber das hat mich auch sehr bewegt, lange her, 50 Jahre jetzt zurück, als ich 17 war. Lag mein Großvater im selben, wir wohnten mit drei Generationen in einem Haus, er lag in seinem Bett, krank, auf der letzten Wegstrecke. Und dann rief er auch mich in sein Zimmer. Und das Wichtigste, was er mir mitzugeben hatte, war so ein kurzer Satz, aber von Herzen. Ich bin ein begnadigter Sünder. Ich habe den Opa immer als freundlichen, hilfsbereiten Menschen erlebt, der in die Kirche ging, gläubig war, ein begnadigter Sünder. Ich konnte es nicht ganz einordnen, aber ich muss auch nicht wissen, was er damit verbunden hat. Was sich mir aber eingeprägt hat, war dieser tiefe Frieden, in dem er das gesagt hatte. Nicht, ich habe genug getan oder habe ich genug getan, sondern ich bin begnadigt. Im Raum stand diese Gnade. Und so ist er dann wenige Tage später auch heimgegangen. Ich vermute, dass mein Großvater bei der Schuld auch an die zwei Weltkriege erinnert wurde, die er ja als Soldat miterlebt hatte und manche Schuld, die da Menschen vor Augen steht. Was bleibt, ist die Gnade und das Bekenntnis, dass ich diese Gnade brauche. Wie war das mit dem Zöllner und dem Pharisäer? Der Pharisäer stand top da, konnte alles vorweisen, was man abhaken kann, aber gerechtfertigt war der andere, der von Ferne sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Dieses Wort reicht, um im Frieden heimzugehen. Was Jesus am Kreuz getan hat, auch für meinen Großvater, das war ihm wichtig und lebendig. Bürgerrecht im Himmel, Gottes Hausgenossen, das sind Worte, die uns schon hier auf Erden zugesprochen werden. Worte, die Platz in unserem Herzen finden dürfen. Paulus ging es da nicht anders. Ein Leben lang hat es ihn ja belastet, dass er die Gemeinde Jesu einst verfolgt hatte. Und wie? Ja, an vorderster Front. Paulus, der später so ein großes Licht für die Heiden werden durfte, durch Gottes Gnade. Er wusste sehr gut, aus welcher Schuld er errettet wurde. In Jesus können wir das alles haben. Wer es vielleicht noch nicht erfasst hat, uns wird zugesprochen, gleich am Anfang im Johannesevangelium, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. An anderer Stelle lesen wir dann, wenn Kinder dann auch erben. Oder also Römer 8 war das und 1. Korinther 15, 17. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Warum breite ich das alles so aus? Nun, ich will uns einfach vermitteln, dass wir in Jesus eine neue Identität haben. Mehrfach sagt Jesus, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben oder er wird leben, ob er gleich stirbe. Das ewige Leben beginnt eben nicht erst, nachdem wir hier die Augen für immer geschlossen haben. Das ewige Leben beginnt da, wo ich erlöst mit Jesus verbunden bin. Ich in ihm und er in mir, so erklärte es uns mit dem Weinstockgleichnis. Er ist nun vorangegangen zum Vater, das ändert aber nichts daran, dass er mit seinen Jüngern verbunden bleibt. Das heißt nun, Jesus wartet am Ziel schon für uns, er bereitet uns die Wohnung, wie er ihn erklärt hat, und er will, dass die Seinen da sind, wo er auch ist. Haben wir damit das ewige Leben für immer in der Tasche, die wir hier sitzen? Einmal Lebensübergabe an Jesus und alles ist geregelt, so wie die irdischen Dinge geregelt sind, wenn wir beim Notar an der richtigen Stelle unterschrieben haben. Wozu muss ich dann in die Kirche gehen? Wozu Bibel lesen immer wieder? Ist doch so vieles, was auch sonst meinen Tag ausfüllt. Wozu soll ich beten? Gott weiß doch, was ich denke. Jesus hat doch alles für mich getan. Und bekanntlich kann man sich den Himmel ja nicht selbst verdienen. Nun, wer sich so verhält, denkt und sich so verhält, der tritt letztlich Gottes Gnaden mit Füßen. Das, was ich will, das, worauf es ankommt, das habe ich bekommen und dann ist ja alles egal, dann kann ich ihn auch vergessen. Ich will jetzt nicht ein ganzes Paket an Antworten präsentieren, sondern vielleicht nur mal einen einzigen Satz von all den Warnungen, die Jesus und auch die Apostel aussprechen gegenüber Menschen, die sich so verhalten. Matthäus 7, 21 erklärt er, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Also eine neue Geburt, Gotteskindschaft, das ist nicht nur ein verbrieftes Recht auf die Ewigkeit, das hat mit meinem Leben zu tun hier. Wenn es da nicht sichtbar wird, dann ist es auch nicht echt und dann kommt die Ernüchterung. Ich kenne euch nicht. Wer ihn hier nicht kennt, den kennt er auch nicht. Wie heißt es, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde auch ich vor meinem himmlischen Vater bekennen und umgekehrt, wer mich nicht bekennt, den werde auch ich nicht bekennen. Wenn wir in der Kategorie Bürgerrecht denken, dann kann ich meine deutsche Staatsbürgerschaft nicht verlieren. Selbst wenn ich einmal, was Gott verhüten möchte, im Gefängnis landen würde. Wie sieht es aber mit meiner Gotteskindschaft aus? Ich will ohne Umschweife sagen, weil wir jetzt nicht stundenlang Zeit haben, das Neue Testament durchzublättern, ich will einfach sagen, Menschen können den Weg, den sie mit Jesus angefangen haben, auch wieder verlassen. Diese Freiheit lässt uns Gott. Auch nach unserer Bekehrung und Taufe sind wir keine Marionetten, keine Theaterpuppen, die an Seilen geführt werden und gar nicht anders können, als der Puppenspieler will. Nein, Gott lässt uns auch nach unserer Bekehrung unsere Freiheit. alle Gehorsam, alle Nachfolge, alle Hingabe, alle Einsatz für seine Sache ist und bleibt freiwillig. Als Freiwillige hat Jesus nicht. Das gehört zur Würde, die Gott uns gegeben hat, als sein Ebenbild, als sein Gegenüber. Deshalb ja auch diese fast verzweifelten Worte in unserem Predigtabschnitt, wo Paulus unter Tränen feststellt, dass da Menschen wieder zu Feinden des Kreuzes geworden sind. Ihr Bauch ist ihr Gott und ihre Ehre ist ihre Schande. Irgendwo haben sie sich dann wieder weit wegbewegt von dem, was sie einmal begonnen hatten. Das Fazit lautet dann, sie sind irdisch gesinnt. Und so etwas kann sich schleichend abspielen, dass Dinge in meinem Leben sich langsam verschieben, dass Jesus in die Entfernung gerückt wird, anderes mir wichtiger ist, auf einmal nicht nur meine Zeit ausfüllt, meine Kraft in Anspruch nimmt, sondern auch auf einmal mein Herz gefangen nimmt. Irdisch gesinnt. Wundert uns so etwas, wenn Bibel, Gemeinde und Beten da vorher mehr und mehr vernachlässigt oder unterlassen wurden, dass am Ende so eine Haltung herauskommt? Ich bin ja Christ und das reicht. Manche denken so. Kann ich mich wirklich auf meinem Christsein ausruhen, wenn ich meine Beziehung zum Herrn nicht mehr lebe? Für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ist es immer schmerzlich, wenn sie Geschwister verlieren, wenn sie so etwas auf einmal beobachten bei Menschen, die einmal gut mit ihnen unterwegs waren. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass Paulus die Philipper daran erinnert, wer sie sind. Himmelsbürger mitten in dieser Welt, nicht mehr von dieser Welt, also so leibhaftig wir hier sind. Wir sehen uns, wir können uns die Hand drücken, wir leben mit unserem irdischen Leib, aber doch im tiefsten sind wir Himmelsbürger, Außenposten des Himmels in dieser Welt. Nicht, weil Gott sich damit vertan hätte, sondern als Licht und Salz und Zeugnis. Ganz bewusst bittet Jesus in seinem letzten großen Gebet, nicht, dass der Vater die Jünger aus der Welt nimmt, sondern dass er sie hier bewahrt und segnet und gebraucht. Himmelsbürger, aber doch als Menschen, die immer wissen, in dieser Welt, aber die immer wissen, wo sie hingehören, nämlich zu ihm, dem Ewigen. Deshalb haben wir ein ganzes Jahr zu jedem neuen Tag, den wir hier aus seiner Hand nehmen. Aber unser großes Ziel ist nicht die Selbstverwirklichung in diesem Leben mit allem Vergnügen, das man mitnehmen kann, sondern hier seinen guten Willen tun und dort einmal ganz bei ihm zu sein. Amen. Ich glaube, das nächste Lied